Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Patrick Garber.
Ich grüße Sie. Am 24. Februar hat Russland die Ukraine angegriffen. Dieser Krieg tobt nun also schon fast ein halbes Jahr lang. Für uns Anlass zu einer Zwischenbilanz. Und dabei wollen wir vor allem auf die deutsche Rolle bei diesem Konflikt schauen. Dazu begrüße ich den SPD-Bundestagsabgeordneten Michael Roth. Er ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag und er war einer der ersten deutschen Politiker, die nach Kriegsausbruch die Ukraine besucht haben. Hallo, Herr Roth.
Schönen guten Tag, Herr Garber.
Fangen wir mit dem Aktuellen an, Herr Roth. Die Sorge um das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja, das größte Europas, das von russischen Truppen besetzt ist und das auch schon unter Beschuss gekommen ist. Sehen Sie eine Möglichkeit, dass die Gefahr, die von Saporischschja ausgeht, dass die irgendwie entschärft werden kann?
Darüber werden ja Gespräche geführt, aber es macht noch einmal deutlich, zu welchen Mitteln Putin und seine Armee immer wieder greifen, um ihre nationalistischen, imperialistischen und kolonialistischen Interessen durchzusetzen. Dabei spielt man auch mit der Lebensgefahr eines Atomunfalls bzw. eines Angriffs auf ein Atomkraftwerk.
Blicken wir nun zurück auf die vergangenen 6 Monate, kurz nachdem Russland die Ukraine überfallen hatte. Da rief der Kanzler im Bundestag eine Zeitenwende aus. Doch wie die Bundesregierung sich danach zu diesem Krieg mitten in Europa verhalten hat, das brachte ihr nicht nur bei der Opposition den Vorwurf der Zögerlichkeit ein. Ist an diesem Vorwurf Zögerlichkeit etwas dran?
Die Zögerlichkeit, die Sie sicherlich auf meine Partei, auf die Bundesregierung beziehen, die erlebe ich natürlich auch in unserer eigenen Gesellschaft. Insofern ist es vielleicht nicht ganz unrichtig, wenn man der SPD als linker Volkspartei unterstellt, dass sie die Bedenken und Sorgen, die es in der Gesellschaft gibt, aufgreift und eigentlich ein Spiegelbild dieser Gesellschaft ist. Ja, und es ist zögerlich gewesen. Das sage ich auch als ungeduldiger Mensch. Aber dennoch ist in diesen wenigen Monaten, man muss das ja mal vor dem Hintergrund der allgemeinen Zeitläufe und Weltläufe sehen, ist unendlich viel passiert. Wir haben uns diesen neuen Gewissheiten gestellt. Wir haben uns auch von einigen Lügen und von einigen vermeintlichen Gewissheiten verabschiedet. Das war sehr, sehr schmerzhaft für viele in der Gesellschaft, für viele in der Politik. Und ich finde, dass die Bilanz nicht so schlecht ausschaut. Aber wir müssen natürlich nach wie vor bilanzieren. Die Ukraine befindet sich im Krieg. Sie muss diese Auseinandersetzung gewinnen, damit Europa als Ort der Freiheit und Demokratie zu gewinnen vermag.
Vor allem ging es bei dieser unterstellten Zögerlichkeit ja um militärische Unterstützung für die Ukraine, sprich um Waffenlieferungen. Zuerst hieß es aus Berlin, leichte Waffen ja, schwere Waffen nein. Dann wurden doch auch schwere Waffensysteme nach Kiew geliefert, einige wenige jedenfalls. Warum dieses lange Hin und Her, bei dem doch so viel Zeit verloren gegangen ist? Zeit, die die Ukraine in ihrem Überlebenskampf nicht hat?
Weil wir ja schon über viele Jahre hinweg die Ukraine massiv unterstützt haben, aber nicht militärisch, sondern vor allem politisch, in der Entwicklungszusammenarbeit, finanziell, beim Aufbau von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und wir meinten, man könne das jetzt einfach so fortsetzen. Und es war ein sehr schmerzhafter Prozess in der Gesellschaft, aber auch in meiner eigenen Partei, aber auch in anderen Parteien, anzuerkennen, dass es jetzt weniger um Geld geht, sondern dass es jetzt vor allem darum geht, dass sich die Ukraine zu verteidigen vermag. Und das geht eben nur mit Waffen. Und dabei, ich bin nun kein Waffenexperte und ich habe auch nicht vor, ein Waffen-Nerd zu werden wie manch andere, aber wenn man sich verteidigen will, braucht man Waffen. Und dabei will ich jetzt nicht in die Diskussion eintreten, welche Waffen nun akzeptabel sind oder welche nicht. Ich mache es mir da vielleicht auch relativ einfach. Die Waffen, die die Ukraine braucht, um sich selbst zu verteidigen, die Waffen, die die Ukraine braucht, um von Russland besetztes Territorium wieder zu befreien, die sollten wir der Ukraine zur Verfügung stellen. Aber in Deutschland ist die Sache vermaledeit schwierig, weil wir natürlich über 20 Jahre hinweg die Bundeswehr derart ausgedünnt haben, dass sie kaum in der Lage ist, in größerem Maße Waffen zur Verfügung zu stellen. Und darüber streiten wir ja derzeit auch Land ab, Land auf.
Gestern am Freitag gab es einen Pressebericht, wonach ukrainische Anfragen für weitere Waffenlieferungen in Berlin seit Wochen auf Eis liegen sollen, nicht bearbeitet werden sollen, sowohl im Verteidigungsministerium als auch im Kanzleramt, also bei Parteifreunden von Ihnen, Frau Lambrecht und Herrn Scholz. Was sagen Sie dazu?
Erst einmal bin ich froh, dass wir Waffen geliefert haben, auch in größerer Zahl, wenn man das mal vergleicht mit den zurückhaltenden Statements noch im Februar, nach dem 24. Februar oder auch im März, dann ist das eine Menge. Wenn man den Worten unserer eigenen Verteidigungsexpertinnen und Experten folgt, dann ist die Bundeswehr bis an die Grenzen dessen gegangen, was möglich ist. Denn sie hat ja auch noch neue Verpflichtungen aufgenommen im Rahmen der Verteidigung des NATO-Gebietes, vor allem an der sogenannten Ostflanke. Wir müssen unsere Landesverteidigung aufbauen. Das 100-Milliarden-Euro-Paket, was Bundeskanzler Scholz dann auf den Weg gebracht hat, kommt viel zu spät. Das hätte man schon in Vorgängerregierungen auf den Weg bringen müssen, aber man kann ihm ja nicht dankbar genug dafür sein, dass er jetzt auch hier einen Paradigmenwechsel vornimmt, auch nicht ganz ohne Streit und Kontroversen in unserer Gesellschaft und in der Politik. Aber ja, wir sind in Sachen Waffen am Limit angekommen, aber für mich ist eines klar, die Ukraine muss weiterhin ausgestattet werden, vor allem auch mit Waffen westlicher Bauart, modernen Waffen, die machen einen Unterschied. Auch die Waffen, die bislang Deutschland geliefert hat, haben der Ukraine substanziell in ihrem Befreiungskampf geholfen. Aber wir müssen auch ganz uns ehrlich machen. Und zur Ehrlichkeit gehört, dass ich derzeit für die Bundesrepublik Deutschland begrenzte Möglichkeiten sehe, und das sage ich nicht, um Verantwortung in andere Schuhe zu schieben, aber ohne die weitreichende Unterstützung der Vereinigten Staaten von Amerika, auch der Staaten, die auch schon viel getan haben, wie Großbritannien, aber auch Frankreich und andere, wird es nicht geben. Wir brauchen also weiterhin internationales, vor allem auch europäisches Teamspiel, um die Ukraine bestmöglich zu unterstützen. Und dabei geht es ja nicht darum, dass irgendjemand irgendetwas liefert, sondern das muss eng abgestimmt werden mit der ukrainischen Seite. Und da sollten wir uns auch in der NATO im Team abstimmen, damit wir wirklich auch das liefern, was benötigt wird, damit die Ukraine diesen Krieg zu gewinnen vermag.
Bei der Abstimmung mit einem NATO-Partner gibt es aber ziemlich viel Ärger, und er hält wohl schon seit einiger Zeit an. Ich spreche über Polen. Die polnische Armee hat rund 250 Kampfpanzer sowjetischer Bauart, im Wesentlichen T-72, an die Ukraine abgegeben. Das ist immerhin mehr als ein Viertel der polnischen Panzerwaffe. Nun erwartet Warschau von Deutschland zum Ausgleich Leopard-2-Panzer, um die eigenen Bestände wieder aufzufüllen. Deutschland hat bisher aber nur 20 Panzer dieses Typs zugesagt, und polnische Regierungsvertreter sprechen deswegen von einem deutschen Täuschungsmanöver, was die Bundesregierung bestreitet. Was wissen Sie über diesen Vorgang?
Da ich ja selbst in gewisser Weise zu den Vätern und Müttern des sogenannten Ringtausches gehöre, will ich auch noch mal deutlich machen, wie wichtig vor etlichen Monaten es war, diesen Ringtausch zu initiieren, weil es ja der Versuch war, möglichst rasch Waffen zu liefern in die Ukraine, die keine Ausbildung, keine langwierige Ausbildung erforderlich machen, sondern die unverzüglich von der Ukraine eingesetzt werden können. Und das sind die Waffen aus alter sowjetischer Produktion. Und eine Reihe von Staaten haben sich da sehr, sehr großzügig gezeigt. Und man kann den Polinnen und Polen gar nicht dankbar genug sein für diesen heldenhaften Beitrag, den sie geleistet haben. Aber das, was die polnische Seite geliefert hat, war ja nicht Teil einer vorherigen Absprache mit Deutschland. Also so sieht ja der Ringtausch eigentlich auf dem Papier zumindest aus. Man setzt sich vorher an den Tisch und sagt, was habt ihr aus sowjetischer Produktion, was ihr schnell und rasch liefern könnt, und wie können wir in Deutschland das kompensieren mit eigenen Beständen oder mit dem, was die deutsche Wehrindustrie kurzfristig zu liefern vermag. Und da haben wir in der Tat ein Problem. Das, was Polen einfordert, das haben wir in der Größenzahl einfach nicht. Das braucht Zeit. Das können wir nicht einfach so liefern, weil das, was die polnische Seite möchte, das hat die Bundeswehr auch nicht in größerer Zahl. Und da muss man sich dann schon ein bisschen ehrlich machen. Also, Der Ringtausch, über den ich geredet habe, wie viele andere im Bundestag und in der Bundesregierung auch und auch in anderen Ländern, war niemals die Folie, auf der Polen sehr, sehr frühzeitig und aus sehr guten Gründen und von mir uneingeschränkt unterstützt Panzer in die Ukraine geliefert hat.
Aber Polen verteidigt ja unter anderem auch die NATO-Ostflanke, ist näher dran an der Gefahr als Deutschland. Ist es denn wirklich unmöglich, dass die Bundeswehr auf den einen oder anderen Kampfpanzer verzichtet, um damit die NATO-Ostflanke zu stärken, und sei es in Polen und mit polnischen Panzerfahrern?
Also erstmal teile ich die Haltung, die ja Ihrer Frage zugrunde liegt. Unsere Freiheit, unsere Werte werden derzeit vor allem in Lviv, in Tscherkow oder auch in Kiew verteidigt. Und unsere Landesverteidigung wäre in höchstem Maße weiter bedroht, wenn die Ukraine verlöre und wenn die russischen nationalistischen, imperialistischen und kolonialistischen Interessen sich in der Ukraine durchsetzen. Insofern haben Sie erst einmal recht. Aber wir haben seitens der Bundesrepublik Deutschland ja zwei Verpflichtungen eingegangen. Über die eine haben wir gerade gesprochen. Das heißt, wir wollen die Ukraine bestmöglich ausstatten, und ich bin dem Bundeskanzler dankbar, dass er immer wieder auch deutlich gemacht hat, das, was die Ukraine braucht, auch im Rahmen des Kriegsverlaufes, das werden wir liefern, das werden wir zur Verfügung stellen aus dem, was wir haben. Die zweite Bewährungsprobe für uns ist aber, und darüber sprachen Sie ja auch schon, die Sicherung der Ostflanke. Und da tun wir ja in den baltischen Staaten, aber auch in Rumänien und in anderen Staaten, die direkt eine Grenze haben, eine ganze Menge. Und auch dort sind wir Verpflichtungen eingegangen, die wir jetzt erfüllen müssen. Und das setzt im Prinzip die Bundeswehr unter einem massiven Druck. Aber noch einmal, ich bin für kreative Lösungen, ich bin für schnellstmögliche, ich bin für pragmatische Lösungen. Bislang hat Putin noch kein einziges Kriegsziel erreicht. Er ist bislang gescheitert, aber das ist bezahlt worden mit Zehntausenden von Menschenleben, mit einer in Teilen dramatisch zerstörten Ukraine und mit erheblichen sozialen und ökonomischen Verwerfungen, wenn ich mir mal die Lage der Welt so anschaue.
Hat das Hin und Her um deutsche Waffenlieferungen eigentlich das Ansehen Deutschlands bei den Bündnispartnern beschädigt, gerade bei den Bündnispartnern aus Mittel- und Osteuropa?
Wir hatten es ja in den vergangenen Jahren in Mittelosteuropa schon nicht leicht gehabt, weil natürlich unserem Narrativ, dass wir mit größter Zurückhaltung auf Osteuropa zu blicken haben, dass wir ja auch in Deutschland selber immer wieder dieses putinsche Narrativ aufgegriffen haben, nämlich die NATO sei eigentlich aggressiv, die NATO würde zu selbstbewusst in Richtung Osten vordringen. Dieses Narrativ haben wir ja selber aufgegriffen, wir haben es ja selber bedient. Vor diesem Hintergrund war unsere, ich sag's mal etwas flapslich, unsere Street Credibility, also unsere Glaubwürdigkeit in manchen mittelosteuropäischen Staaten sowieso nicht sonderlich ausgeprägt. Dann kommt ja auch noch Nord Stream 2 hinzu, was immer als sehr egoistisches Instrument wahrgenommen wurde, um eigene Energieinteressen zu sichern, aber nicht gesamteuropäische Energieinteressen auf ein langfristiges und nachhaltiges Fundament zu stellen. Insofern war das nie ganz einfach, aber ich glaube, wir haben cum grano salis neues Vertrauen gewinnen können. Erstens, weil wir deutlich gemacht haben, wir stehen an der Seite der Ukraine. Wir investieren 100 Milliarden Euro in die Modernisierung unserer Bundeswehr. Das dient ja auch unseren Partnern und Partnerinnen in der NATO, die davon selbstverständlich profitieren, weil wir unseren Bündnisverpflichtungen stärker gerecht werden können. Wir werden sicherlich auch wertgeschätzt in unserer Rolle, auch dazu beigetragen zu haben, dass die Ukraine und andere osteuropäischen Staaten endlich eine EU-Perspektive bekommen. Das wäre ja vor einem Viertel oder vor einem halben Jahr noch völlig unvorstellbar gewesen. Wir haben es ja mit einem riesigen Paradigmenwechsel zu tun. Deswegen würde ich gerne uns alle einladen, sehr differenziert auf das Image Deutschlands zu blicken. Unter dem Strich habe ich den Eindruck, stehen wir derzeit besser da als noch vor einem halben oder vor einem Jahr, aber das ist noch nicht stabil, und insofern ist meine Lehre auch aus den vergangenen Jahren ganz essentiell. Wir müssen unseren mittelosteuropäischen Partnern besser zuhören. Unsere eigene Sicherheit darf nie alleine sich an nationalen Interessen festmachen, sondern muss immer auch die Sicherheits- und Friedensinteressen unserer mittelosteuropäischen Partner angemessen mit einbeziehen. Auch das ist eine der Grundprinzipien der Zeitenwende, von der Bundeskanzler Scholz sprach.
Ich spreche heute mit Michael Roth von der SPD. Er ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Herr Roth, besonders das Thema Waffenlieferungen wird in der deutschen Öffentlichkeit, also bei uns selbst, sehr kontrovers diskutiert. Das haben Sie ja schon angesprochen. Da ist von Kriegstreiberei die Rede und dass mit deutschen Waffen der Krieg und damit das Leiden der Menschen unnötig verlängert werden. Was sagen Sie zu diesem letzten Punkt? Wir verlängern den Krieg, wenn wir die Ukraine militärisch unterstützen.
Also erst einmal habe ich Verständnis dafür, dass es an einer offenen Gesellschaft, in einer liberalen Demokratie über Krieg und Frieden Streit gibt und auch über die Instrumente, wie man denn zum Frieden kommt und wie man denn anderen Staaten, unseren Nachbarn und Nachbarinnen beizustehen vermag und was man zu tun hat. Aber dieser Zynismus von einigen Couch-Potatoes, die meinen, in ihrer friedlichen Umgebung, im heimischen Umfeld die Entscheidungen in Kiew und in der Ukraine bewerten zu müssen, die macht mich schon sehr, sehr wütend. Zumal ich den Eindruck habe, dass hier auch immer wieder Nebelkerzen geworfen werden. Also, noch einmal, dieser Krieg wird dann verlängert, wenn wir die Ukraine allein lassen. Denn es ist das erklärte Kriegsziel von Putin und von Russland, sich die Ukraine einzuverleiben, diese Regierung, die demokratisch legitimiert ist in Kiew, aus den Angeln zu heben. Es sollen hier mit brutalsten Mitteln Fakten geschaffen werden und es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass wir es hier teilweise auch mit dramatischen Zerstörungen zu tun haben und Mordaktionen zu tun haben, die auf einen Genozid hinauslaufen. Also Russland bricht mit diesem Krieg jedes Völkerrecht und alle Prinzipien und versündigt sich auf das Schwerste. Und deswegen sind Waffenlieferungen ein Beitrag, um zu verhindern, dass Russland diese völkerrechtswidrigen, grauenhaften Bluttaten uneingeschränkt fortsetzt. Also ich lade alle dazu ein, sich mal von den üblichen Bildern zu befreien und sich einfach mal in die Lage der Menschen vor Ort hineinzuversetzen. Und was mich weniger stört, ist diese Debatte, um das auch nochmal deutlich zu machen, aber was mich eher stört, ist die Tonart, die Rhetorik. Wir schaffen es in Deutschland bisweilen nicht, aus dieser permanenten, oberlehrerhaften, besserwisserischen Attitüde herauszutreten. Ich finde, ein bisschen mehr Empathie, ein bisschen mehr Mitgefühl, ein bisschen mehr Sensibilität, auch in unseren Worten und Taten, das erwarte ich zumindest von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, von sogenannten Intellektuellen, das erwarte ich von Journalistinnen und Journalisten und ich erwarte es vor allem und zuerst von Politikerinnen und Politikern.
Sie haben schon darauf hingewiesen, dass Olaf Scholz als Sozialdemokrat und die SPD überhaupt eine besondere Sensibilität hätten, um auf diese Bedenken auch einzugehen. Aber ist es für beide, für den Kanzler und seine Partei, nicht besonders schwierig, eine Zeitenwende im Verhältnis zu Russland konkret durchzubuchstabieren und damit irgendwie ja auch eine Abkehr von der Ostpolitik eines Willy Brandt?
Es ist ja keine Abkehr von der Ostpolitik Willy Brandts, es ist eine notwendige Weiterentwicklung. Aber wir haben uns dieser Debatte ja nicht gestellt, weil wir Angst davor hatten oder weil einige meinten, hier würden Traditionslinien der SPD aufgekündigt. Ich will mal daran erinnern, dass zur Ostpolitik Willy Brandts und Helmut Schmidts gehörten eine wehrhafte, auf Abschreckung aufgebaute Bundeswehr. Deutschland hat deutlich mehr Geld damals in den 70er Jahren in die Landesverteidigung investiert, als das heute der Fall war. Wir haben unsere Politik immer auf das Engste abgestimmt mit unseren Partnern im Westen, mit den NATO-Partnern, vor allem aber auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Was wir uns sicherlich vorwerfen lassen müssen, dass in der Spätphase der Ostpolitik in den 80er Jahren, wie die Demokratie- und Freiheitsentwicklung in den mittelosteuropäischen Staaten nicht wertgeschätzt haben, ihnen zu wenig Unterstützung zuteilhaben werden lassen, aus Angst heraus, wir würden für Unordnung und für Chaos sorgen. Und das war sicherlich ein schwerer Fehler, weil es nie gut ist, wenn die einzigen und ausschließlichen Ansprechpartner, vor allem die Diktatoren und die Machthaber in den Regierungen, in den Parlamenten sind und in den Parteien sind, sondern wir müssen auch engste Verbindungen und Verknüpfungen schaffen zum kritischen Teil der Zivilgesellschaft.
Sie haben, Herr Roth, vor einigen Wochen in einem Gastbeitrag für die Welt am Sonntag geschrieben, ich zitiere, Sicherheit kann es in Europa nur noch gegen, nicht mehr mit Russland geben. Sie plädieren für eine politische und wirtschaftliche Isolation Russlands. Wie soll die aussehen?
Die Europäische Union hat ja bereits weitreichende wirtschaftliche Sanktionen auf den Weg gebracht gegen Russland, die ihre Wirkung entfalten, entgegen mancher Unkenrufe. Das braucht Zeit. Aber wir werden diese Sanktionen entschieden fortsetzen müssen, auch verschärfen müssen, weil ich derzeit nicht die Fantasie habe, um mir vorzustellen, dass wir mit Putin zu einer neuen Friedensordnung oder Stabilitätsordnung in Europa kommen, die Russland mit einbezieht. Das ist bitter, aber es ist nun mal so. Das kann in der Zukunft dann schon wieder anders aussehen. Wir werden uns auch darauf einzustellen haben, dass Putin weiterhin mit aller Aggressivität vorgeht. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt auch den osteuropäischen Staaten eine klare EU-Perspektive eröffnen. Mit dem Kandidatenstatus für Moldau und für die Ukraine haben wir ja schon einen Paradigmenwechsel eingeleitet. Wir müssen auch mehr Verantwortung im westlichen Balkan übernehmen. Wenn wir als Europäerinnen und Europäer, also ich meine jetzt die EU, das nicht tun, dann werden es autoritäre Regime tun, die unsere Werte dezidiert nicht teilen. Und wir werden in den sicherheitspolitischen Fragen, in den verteidigungspolitischen Fragen deutlich mehr tun müssen. Das spricht nicht gegen Dialogfähigkeit und Dialogbereitschaft, aber es ist ein Plädoyer noch einmal dafür, dass Demokratien und freiheitliche Gesellschaften immer auch wehrhaft sein müssen und auch, wenn es diesen Aggressor Russland gibt oder auch andere Aggressoren gibt, die auch Abschreckung zu setzen haben. Und das immer im Team EU und immer im Team NATO.
Aber diese Abschreckung wird eine Verhandlungsbereitschaft Moskaus, falls es eine solche geben sollte, sicherlich nicht fördern. Bedeutet es, dass dieser Konflikt?
Ach du liebes bisschen. Herr Gaber, also da muss ich ja mal dazwischen quatschen. Also wie oft haben wir diesen Satz nun schon in den letzten Jahren gehört? Wir dürfen Putin nicht provozieren. Wir müssen uns in Zurückhaltung üben. Hat das irgendetwas gebracht? Die einzige Sprache, die ja Putin versteht, ist die Sprache der Stärke. Wir werden doch sonst, entschuldigen Sie diesen undiplomatischen Begriff, weiterhin verarscht. Denn Putin und seine Leute, die lügen und betrügen doch, wo sie nur können. Also, wichtig ist Geschlossenheit der EU, Geschlossenheit des Westens. Natürlich auch Dialogbereitschaft. Am Ende muss es eine friedliche Lösung geben, gegen die sperre ich mich ja nicht. Aber am Ende kann es nur eine Lösung geben, die im Einvernehmen mit unseren Freundinnen und Freunden in der Ukraine auf den Weg gebracht wird. Da darf es keinen Diktatfrieden geben. Putin versteht die Sprache der Stärke und des Selbstbewusstseins. Und es geht ja nicht alleine um eine Auseinandersetzung, historisch von Putin begründet, zwischen Russland und der Ukraine mit dem Ziel der Einverleibung Ukraine in das russische Staatsgebiet, weil er den Ukrainerinnen und Ukrainern die eigene Souveränität abspricht. Nein, es geht im Großen und Ganzen um eine Auseinandersetzung zwischen Nationalismus, Autoritarismus, Imperialismus, Kolonialismus auf der einen Seite und demokratischen, freiheitlichen, offenen Gesellschaften auf der anderen Seite. Und dieser Auseinandersetzung müssen wir uns stellen, aber eben auch mit unseren Mitteln, die wir als Demokratien zur Verfügung haben. Und da ist es für mich wichtig, dass jetzt auch inzwischen alle wirklich gelernt haben, man kann Innenpolitik und Außenpolitik nicht voneinander abgrenzen. Das Thema, über das wir jetzt intensiv gesprochen haben, Herr Gaber, ist nicht nur eines für Expertinnen und Experten. Es betrifft die gesamte Gesellschaft. Nicht zuletzt merken wir ja auch derzeit die schmerzhaften Folgen dieses Krieges durch die drastisch gestiegenen Energiepreise, durch zerstörte Lieferketten etc. pp. Insofern, wir sind eine Welt. Und die EU und vor allem auch Deutschland müssen in dieser Welt ihren Platz finden, aber eben als stabile, selbstbewusste und zur Verantwortung breite Demokratien.
Dass Russland unter Putin die Sprache der Gewalt besser versteht als Kompromisse, das steht sicherlich außer Frage. Das wollte ich auch gar nicht anders dargestellt haben. Aber wir müssen uns ja doch überlegen, wie kommen wir aus diesem Konflikt wieder raus? Wie kann ein realistisches Ende dieses Krieges aussehen, sei es auf dem Schlachtfeld oder auch am Verhandlungstisch, was sicherlich die bessere Option wäre? Die vollständige Wiederherstellung der Ukraine, einschließlich der Halbinsel Krim, oder die Krim bleibt unter russischer Kontrolle, vielleicht auch die Regionen Donetsk und Luhansk. Was halten Sie für realistisch?
Ich halte es erst einmal für realistisch, dass wir unsere ukrainischen Freundinnen und Freunde dabei unterstützen, jetzt nicht irgendetwas frühzeitig aufzukündigen, was am Ende auf uns alle zurückfällt. Das heißt, wie eine Friedensordnung auszusehen hat, das wird vor allem und zuerst einmal in Kiew entschieden und nicht in Berlin und nicht in Brüssel und nicht in Rom oder in Paris oder in irgendeiner anderen europäischen oder internationalen Hauptstadt. Ich bleibe dabei. Es ist das legitime und notwendige Recht, die Pflicht der demokratisch legitimierten Führung der Ukraine, darauf hinzuweisen, dass es nicht nur darum geht, den Status quo zu bewahren, sondern dass man selbstverständlich die territoriale Integrität der Ukraine zu wahren versucht. Das muss das zentrale Ziel sein, dass die Ukraine die Möglichkeiten hat, über ihre Bündniswahl selbst zu entscheiden, wie das Russland im Übrigen immer wieder auch vertraglich zugesichert hat. Und dazu gehört eben auch die EU-Mitgliedschaft. Wie dann am Ende die Friedenslösung konkret aussieht, also ob man dann zum Status quo vor dem 24. Februar zurückkehrt oder ob man noch weiter zurückgeht, das kann ich Ihnen derzeit nicht sagen. Ich glaube auch, dass diese Ratschläge und diese Spekulationen von außen wenig hilfreich sind und unseren ukrainischen Partnerinnen und Partnern keine Hilfe sein dürften.
Was kann Deutschland noch beitragen, damit dieser schreckliche Krieg ein Ende findet, außer der Unterstützung, die wir bisher für Kiew leisten? Könnte Deutschland irgendwann eine Vermittlerrolle übernehmen oder sind dafür unsere Beziehungen zu Moskau zu zerrüttet?
Also ich sehe für uns jetzt nicht in erster Linie eine Vermittlerrolle. Es wird keinen Mangel an Akteuren geben, die dann auch eine Moderatorenrolle übernehmen könnten. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen beispielsweise bemüht sich ja nach Kräften darum und hat ja auch schon erste zaghafte Erfolge erzielen können, wenn ich mal daran erinnern darf, dass inzwischen auch Getreidelieferungen aus der Ukraine wieder möglich sind, weil Russland nicht weiter blockiert. Wie lange das anhält, vermag ich nicht zu sagen. Unsere Hauptaufgabe wird es sein, die Ukraine politisch und wirtschaftlich und finanziell zu unterstützen im Team der Europäischen Union. Die Zerstörungen, die Russland zu verantworten hat, sind ja immens. Das kann man ja noch gar nicht beziffern. Da wird es einen großen Marshallplan geben müssen, an dessen Ende eine demokratischere, ökologischere, nachhaltigere, modernere Ukraine stehen wird, die ihren Platz im vereinten Europa finden wird. Auch hier finde ich es wichtig. Deutschland hat immer eine starke Sachwalterrolle und Moderatorenrolle wahrgenommen im westlichen Balkan. Und ich wünsche mir diese Brückenfunktion auch gemeinsam mit unseren polnischen und mittelosteuropäischen Partnern im östlichen Europa. Da gilt es, manches nachzuholen, weil ich es ja auch richtig finde, dass die Europäische Union sich reformieren muss, um größer zu werden. Aber diese Reformbereitschaft und diese Reformfähigkeit dürfen wir ja nicht auch wieder alleine unseren osteuropäischen Partnern aufbürden. Also wir können nicht sagen, solange wir uns nicht endlich reformiert haben in der EU, bleiben unsere Türen geschlossen. Also beides ist wichtig und beides müssen wir jetzt auf den Weg bringen. Deshalb ist ja mutige Politik, die sich auch Widerständen entgegenstellt und mit guten Argumenten Mehrheiten in der Bevölkerung zu suchen, trachtet das zentrale Lebenselixier von Demokratien, wie wir sie in der Europäischen Union haben.
Michael Roth, SPD-Abgeordneter und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, zu Gast bei Tacheles. Vielen Dank, dass Sie sich in Ihrem Urlaub Zeit für uns genommen haben, Herr Roth.
Dafür nicht. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Interesse und ich wünsche Ihnen alles Gute. Und
danke.
Ihren Hörerinnen und Hörern selbstverständlich auch.